Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen heute Abend: Hohe Ziele in der Klimapolitik. Der Nationalrat will weitergehen als der Bundesrat, bremst aber bei den konkreten Massnahmen. Schwindende Chancen für eine PUC. Auch die CVP will die UBS-Affäre nicht parlamentarisch untersuchen lassen. Später in der Sendung gehen wir der Frage nach, durfte der Bundesrat einfach darauf verzichten, gewisse Diskussionen zum UBS-Dossier zu protokollieren? Dann Augenzeugen berichten über den israelischen Militärschlag gegen einen Schiffskonvoi. Die heftige Kritik an Israel geht derweil weiter. Besonders scharfe Töne kommen aus der Türkei, von einem einstigen Verbündeten. Und außerdem, der schwache Euro sei eine Chance für Europa. Die überraschende Ansicht des Ökonomen Nouriel Roubini. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Jonathan Fisch. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Der Nationalrat hat ambitionierte Ziele bei der CO2-Reduktion beschlossen. Bei den konkreten Massnahmen bremst er aber. So hat der Rat eine CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel abgelehnt. Weitergeführt werden soll laut dem Nationalrat die bestehende CO2-Abgabe auf Brennstoffe. Wie die FDP will auch die CVP keine parlamentarische Untersuchungskommission zur UBS-Affäre. Zwei Drittel ihrer Mitglieder hätten eine PUC abgelehnt, teilt die CVP-Fraktion mit, der Grünliberale und EVP angehören. Die Mehrheit der Fraktion sei der Meinung, der Bericht der GPK habe alle Fragen beantwortet. Die GPK hatte die Umstände untersucht, die zur Rettung der UBS und der Herausgabe von Bankdaten an die USA geführt hatten. Damit eine PUC zustande kommt, braucht es eine Mehrheit in beiden Räten. Im Nationalrat gilt eine Mehrheit als sicher, im Ständerat ist sie weiter ungewiss. Der Ständerat will verhindern, dass Regeln gegen zu hohe Managerlöhne in der Verfassung verankert werden. Er hat deshalb die Frist zur Behandlung der Abzockerinitiative um ein Jahr verlängert. In dieser Zeit plant der Ständerat doch noch einen indirekten Gegenvorschlag auszuarbeiten, mit dem Ziel, dass der Schaffhauser Unternehmer Thomas Minder seine Initiative zurückzieht. Mittels eines direkten Gegenvorschlags würde die Managerlohnfrage über ein Gesetz ohne zwingende Volksabstimmung geregelt. Der Nationalrat will nicht, dass schwere Steuerhinterziehung gleich behandelt wird wie Steuerbetrug. Ein Vorstoß von linker Seite hatte dies gefordert, mit der Begründung, dass in beiden Fällen eine große kriminelle Energie vorhanden sei. Die Mehrheit entschied sich dagegen, weil die Schwere eines Steuerdelikts schon heute im Strafmaß berücksichtigt werde. Der Nationalrat ist auch dagegen, das Bankgeheimnis in der Bundesverfassung zu verankern. Er hat den entsprechenden Vorstoß der SVP abgelehnt. Der Militärschlag Israels gegen einen Schiffskonvoi sorgt weiterhin für heftige Kritik. Der türkische Ministerpräsident Erdogan bezeichnete das Vorgehen der israelischen Armee als Massaker. Israel müsse bestraft werden, eine Verurteilung durch den UNO-Sicherheitsrat reiche nicht. In Deutschland berichteten zwei Augenzeugen von einem barbarischen Akt. Von den Aktivisten sei niemand bewaffnet gewesen, sagten die Parlamentarierinnen, die sich auf einem der Schiffe befanden. Inzwischen räumte die israelische Armee Fehler ein. Sie hätten bei der Planung nicht mit solchem Widerstand der Aktivisten gerechnet. Israel wiederholte, die Soldaten hätten sich selbst verteidigt. Wegen des Öllecks im Golf von Mexiko verliert der britische Erdölkonzern BP an Wert. Heute ist der Kurs der BP-Aktie an der Börse um rund 15% gefallen. In den 6 Wochen seit der Explosion der Bohrinsel hat der Börsenwert von BP um 63 Milliarden Dollar abgenommen. Laut BP hat die Bekämpfung der Ölpest bisher 1 Milliarde Dollar gekostet. Auch die in Zug ansässige Firma Transocean hat deutlich an Wert verloren, rund 40% seit der Explosion. Transocean hatte die gesunkene Ölplattform an BP geleast. Erstmals seit Beginn der Wirtschaftskrise hat eine der großen Zentralbanken ihren Leitzins erhöht. Die kanadische Notenbank hob ihren Zins auf 0,5% an. Zuvor hatte der Zinssatz bei 0,25% gelegen. Die kanadische Wirtschaft ist im ersten Quartal dieses Jahres um 6% gewachsen. Mit der Maßnahme will die Notenbank die Geldmenge reduzieren und eine Inflation verhindern. Auch die Schweizer Wirtschaft wächst weiter, aber schwächer als erwartet. Die Wirtschaftsleistung ist laut dem Bund im ersten Quartal des Jahres um 0,4% gestiegen. Der Zürcher Regierungsrat Markus Notter tritt zurück. Er tritt bei den Gesamterneuerungswahlen im nächsten Jahr nicht mehr an. 15 Jahre Zürcher Kantonsregierung und zuvor 6 Jahre Stadtpräsident in Dietikon sei genug, sagte Notter. Eine Kandidatur als Bundesrat schließt Notter ausdrücklich aus. Der kanadische Industriekonzern Bombardier darf definitiv 59 Doppelstockzüge für die SBB produzieren. Nach Stadler Rail hat auch Siemens Schweiz darauf verzichtet, gegen den Auftrag zu rekurrieren. Das Verfahren sei korrekt und transparent gewesen, teilte Siemens mit. Der Entscheid zugunsten Bombardiers sei nachvollziehbar. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.317 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.148 Punkten, ebenfalls plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.41,68 gehandelt und der Dollar zu 1.15,50. Das Wetter im Norden ist es morgen meist stark bewölkt und zeitweise fällt Regen, besonders an den Voralpen. Im Westen und im Wallis wird es am Nachmittag zunehmend freundlich, die Temperatur 17 Grad. Im Süden ist es trotz Wolkenfeldern meist sonnig, bei 25 Grad. Am Donnerstag bleibt es im Norden bewölkt und zeitweise nass, bei 17 Grad. Im Westen ist es wechselhaft mit Sonne und Wolken. Im Süden bleibt es sonnig und warm mit rund 26 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen. Klimapolitik zunächst. Der Nationalrat legt die Latte hoch, knausert aber bei den Mitteln, um das Ziel zu erreichen. Dann der Schwerpunkt zur Bundesratskritik. Am Tag nach dem GPK-Bericht sinken die Chancen für eine PUC. Wir reden außerdem über die kritisierte Praxis des Bundesrats, gewisse Diskussionen zum UBS-Dossier nicht zu protokollieren. Weiter dann Israel am Pranger, auch dazu ein Schwerpunkt. Die scharfe Kritik aus der Türkei und die Rechtfertigung für den Angriff auf die Gaza-Flotte. Wir reden mit Avi Primor, dem früheren israelischen Botschafter in Deutschland. Dann Erinnerung an ein altes Versprechen. Die Balkanländer pochen auf eine Erneuerung der EU-Perspektive. Begegnung mit dem Prognostiker des Untergangs. Der Ökonom Nouriel Roubini warnt schon vor der nächsten Krise. Und Happy Birthday für den einstigen Revolutionär. CNN hat das Nachrichtenbusiness ziemlich umgepflügt in den letzten 30 Jahren. Echo der Zeit von Schweizer Radio Tiris. Wie soll die Schweizer Klimapolitik in Zukunft aussehen? Darüber hat gestern und heute der Nationalrat geredet. Er beriet eine Totalrevision des CO2-Gesetzes. Dabei setzte die Grosse Kammer ein Zeichen. Sie will, dass der Bundesrat den Kohlendioxidausstoß im Inland noch mehr zurückbinden soll, als dieser bis jetzt vorhatte. Bloß bei den konkreten Klimaschutzmaßnahmen, wie dieses Ziel erreicht werden soll, trat der Nationalrat kräftig auf die Bremse. Aus dem Bundeshaus Priscilla Imboden.
Es war eine klassische Klimadebatte. Die CVP wollte das CO2-Gesetz kippen mit tatkräftiger Unterstützung der FDP. Weil es zu teuer, zu bürokratisch und wirtschaftsschädigend sei. Die SP und Grünen forderten hingegen eine mutigere Klimapolitik. Überraschend kam dann der Entscheid, sich ein höheres Ziel zu stecken, als es der Bundesrat verlangte. Der Nationalrat will, dass die Schweiz ihren CO2-Ausstoß bis 2020 um 20% reduziert und dies nur mit Inlandmaßnahmen. Die Landesregierung wollte dazu auch Klimaprojekte im Ausland anrechnen lassen. Zudem soll das Ziel sogar auf bis zu 40% hinauf korrigiert werden, falls die internationale Klimapolitik in diese Richtung weist. Zu diesem erstaunlichen Beschluss führten die Voten der CVP und der BDP. Sie argumentierten, dass der Energietrialog, bei dem namhafte Firmen wie die ABB, Holcim und Shell sowie die ETH Zürich über die Energiezukunft nachdenken, Schritte in diese Richtung begrüße. Doch dann ging den Volksvertretern der Mut aus. Sie zogen dem CO2-Gesetz postwendend die Zähne. Das taten sie ausgerechnet beim Verkehr, der Achillesferse der Klimapolitik. Hier versagt die bisherige Politik, jährlich steigt der Treibhausgasausstoß aus den Abgasrohren weiter an. Importierte Neuwagen sollen bis 2015 im Schnitt 150 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen dürfen, statt 130, wie es der Bundesrat analog zur EU vorsah. Und das ist noch nicht alles. Der Nationalrat strich auch gleich ersatzlos eine CO2-Abgabe auf Treibstoffen, die der Bundesrat als Druckmittel in der Hand halten wollte, um die Klimaziele beim Verkehr doch noch zu erreichen. Nur einer höheren Abgabe auf die Brennstoffe sowie dem Gebäudeprogramm stimmten die Volksvertreter zu. Offen bleibt, wie der Nationalrat die ehrgeizigeren Klimaziele mit weniger griffigen Instrumenten erreichen will. Es waren die Mitteparteien CVP und BDP, die bei den konkreten Massnahmen umschwenkten und zu diesen widersprüchlichen Entscheiden führten. Nach der Debatte sagte Sepp Katomas von der CVP:
Ich stelle auch fest, dass das nicht kongruent ist und dass das nicht zusammenpasst und dass hier noch Korrekturen vorgenommen werden müssen. Und ich denke auch, dass der Ständerat hier Korrekturen vorsehen wird.
Doch mit Korrekturen, meint Katomas, der Ständerat solle die Vorschläge des Bundesrats genehmigen. BDP-Nationalrat Hans Grunder möchte ebenfalls nachbessern, aber nur bei den Emissionsvorschriften für die Autos. Auf die Frage, wie denn das ausreichen soll, um ehrgeizigere Ziele zu erreichen, sagt Hans Grunder:
Also wir waren eigentlich kohärent, denke ich, mit Ausnahme dieser Besteuerung. Die wollen wir nicht. Der Konsument muss dort nicht noch einmal mehr blüten. Ich bin überzeugt, wenn die Anreize und das Angebot der Autoindustrie da ist, dann wird sich das auf diese Art von selber lösen.
Sepp Katomas hofft auf die Innovationskraft der Firmen, um das höher gesteckte Klimaschutzziel zu erreichen.
Es wird erreicht durch unsere Wirtschaft, durch unsere Unternehmen, die im Wissen, dass das Ziel so gesteckt ist und mit Sicherheit wissen, dass das so auch umgesetzt werden muss, dass sie bereit sind, Investitionen zu tätigen, die zu dem führen werden.
Dieses Spiel, nämlich höhere Ziele zu fordern und auf deren automatische Umsetzung zu spekulieren, ist nicht nur widersprüchlich, sondern auch heikel. Denn das CO2-Gesetz soll als Gegenvorschlag für die Klimainitiative sowie für die Offroader-Initiative gelten. Bleibt dieser Gegenvorschlag unglaubwürdig, so steigen die Chancen der Initiativen an der Urne.
Klimadebatte im Nationalrat, ein Beitrag über Wunsch und Wirklichkeit. Braucht es nach dem GPK-Bericht noch eine PUC, eine parlamentarische Untersuchungskommission, um die Rolle von Bund und Verwaltung während der Finanzkrise aufzuarbeiten? SP und SVP fordern das, die FDP ist dagegen. Bis am Nachmittag offen gelassen hat die CVP ihren Entscheid zu dieser Frage. Nun hat sie ihn gefällt, sie ist dagegen. Damit sinken die Chancen für eine PUC. Elisabeth Pestalozzi.
CVP-Fraktionspräsident Urs Schwaller sagt es deutlich. Was der GPK-Bericht zutage gefördert hat, sei happig. Dennoch, eine weitere Untersuchung mit einer parlamentarischen Untersuchungskommission brauche es nicht.
Es gibt nicht schön zu reden, es ist ein Desaster. Wir sind aber klar der Auffassung, mit einer Zweidrittelmehrheit, dass nun auf eine PUC zu verzichten ist. Und dass man in erster Linie jetzt einmal diese 19 Empfehlungen, welche die GPK ausgearbeitet hat, umsetzt.
Der Ball liege nun beim Bundesrat, die entsprechenden Schritte einzuleiten. Das Nein zu einer PUC würden auch die beiden CVP-Politiker im Büro des Ständerates vertreten, das zurzeit über die Frage entscheidet, ob in der Kleinen Kammer eine PUC-Debatte geführt werden soll, so Schwaller.
Unsere Ständeräte, davon gehe ich aus, werden Nein sagen.
Damit kann man davon ausgehen, dass das ständerätliche Büro heute Abend Nein sagen wird zu einer Debatte über eine PUC. Denn neben den beiden Vertretern der CVP sind auch die beiden FDP-Mitglieder dagegen. Nur die zwei Vertreter von SVP und SP stimmen wohl ja. Das Verhältnis dürfte also 4-2 ausfallen. Dennoch wird es zu einer PUC-Debatte kommen, aber nicht im Ständerat, sondern im Nationalrat, und zwar voraussichtlich nächste Woche. Dort haben die PUC-Befürworter aus SVP und SP die Mehrheit. SVP-Fraktionspräsident Kaspar Bader vertritt denn auch vehement die Meinung:
Ein derartiges Ereignis bedarf der vollständigen Transparenz, und wenn die Mitteparteien diese Transparenz nicht wollen, dann machen sie sich mitschuldig daran, dass sich ein solches Ereignis wiederholen kann.
Und SP-Nationalrat Paul Rechsteiner doppelt nach.
Wenn jetzt diese Politikergeneration im Bundeshaus nicht imstande ist, bei der größten Krise, die es gab je, also es gab nie solche Notrechtspakete in der Geschichte der Schweiz, wenn die nicht imstande sind, jetzt zu sagen, wir wollen das genau wissen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln und wir wollen die Schlussfolgerungen daraus ziehen können, dann hat diese Politikergeneration versagt zugunsten von kurzfristigen Interessen, zugunsten der Banken.
Allerdings müssten SP und SVP geschlossen für eine PUG stimmen, um im Nationalrat eine Mehrheit zu bekommen. Ob ihnen das gelingt, ist offen, denn es gibt auch in diesen Parteien kritische Stimmen. Gelingt es SP und SVP, dann kommt das Geschäft doch noch in den Ständerat. Und obwohl die CVP heute Nein zu einer PUG gesagt hatte, wäre dies durchaus im Sinne von Fraktionspräsident und Ständerat Urs Schwaller. Denn seine Partei will vor allem den GPK-Bericht mit seinen happigen Vorwürfen an den Bundesrat ausführlich im Parlament diskutieren können. Und eine Debatte über eine PUG, auch wenn es schließlich keine gibt, böte dazu die ideale Gelegenheit.
Elisabeth Pestalozzi. Wir bleiben beim Thema UBS-Affäre und der Kritik am Bundesrat in diesem Zusammenhang. Er kommt ja gar nicht gut weg im GPK-Bericht von gestern. Da ist von Führungsmangel die Rede, von Gärtchendenken und von einem Klima des Misstrauens. Und was im GPK-Bericht ebenfalls zu lesen ist und kritisiert wird, der Bundesrat habe zum Teil bewusst darauf verzichtet, seine Diskussionen zum UBS-Dossier zu protokollieren. Da stellt sich die Frage, durfte der Bundesrat das oder verstieß er mit dem Nichtprotokollieren gegen Regelungen? Inlandredaktorin Caroline Arn.
Im GPK-Bericht steht, der Bundespräsident habe 2008 angeordnet, auf ein Bundesratsprotokoll im Dossier UBS zu verzichten, was die GPK scharf kritisiert. Dieses Vorgehen stößt auch bei CVP-Fraktionschef Urs Schwaller und seiner freisinnigen Amtskollegin Gabi Huber im Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS auf Unverständnis.
Es ist auch völlig etwas Abstruses, dass man nicht protokollieren, weil man sieht, wir wollen keine Spuren hinterlassen.
Ja, und das sind ja dann auch alle einverstanden gewesen, dass man nicht protokolliert.
Das wirft Fragen auf. Was muss der Bundesrat denn protokollieren? Dazu gebe es ein Gesetz und somit eine klare Antwort, sagt Bundesratssprecher André Simonazzi.
Zu jedem Antrag, zu jeder Diskussion, zu jedem Entscheid im Bundesrat gibt es einen sogenannten Bundesratsbeschluss. Das ist das Protokoll des Entscheides des Bundesrates. Das gibt es immer und fehlt nie.
Diese vorgeschriebenen Beschlussprotokolle hat der Bundesrat nie sistiert und weitergeführt. Daneben gibt es aber noch die sogenannten grünen Protokolle, fakultative Notizen, die der Bundesratssprecher André Simonazzi verfasst.
Es gibt kein Gesetz, das vorschreibt, dass man ein grünes Protokoll macht in diesem Sinne. Nein, das existiert auch nicht in den Kantonen zum Beispiel. Da werden keine Protokolle der Diskussionen in den Regierungsräten gemacht.
Was der Bundesrat macht, kennen auch viele Kantone. Ein Diskussionsprotokoll ist fakultativ. Und genau dieses freiwillige Protokoll hat der Bundesrat im Fall der UBS nicht mehr führen lassen. Dass Regierungen Freiraum brauchen für freie Diskussionen, ist für Peter Henny, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Freiburg, klar.
Es geht also darum, dass die Mitglieder einer Kollegialbehörde sich unbefangen äußern können.
Auch das Bundesgericht schützt diese sogenannten internen Diskussionen samt internen Notizen. Bei angefochtenen Regierungsentscheiden beispielsweise.
Das Bundesgericht hat immer den Standpunkt vertreten, dass es zwar eine Grauzone gebe, dass es aber zulässig sei, wenn die entscheidende Verwaltungsbehörde interne Notizen nicht zu den Akten nimmt und damit für Außenstehende diese Akten nicht einsehbar sind.
Trotzdem besteht ein Spannungsfeld, sagt Staatsrechtsprofessor Henny. Und er versteht die Forderung der GPK, dass bei politisch heiklen Entscheiden wie der Herausgabe der UBS-Kundendaten auch die Beratungen dazu vorhanden sein müssten. Auch Jörg-Paul Müller, emeritierter Staatsrechtsprofessor, will die Diskussion nicht nur formal juristisch führen.
In einer tiefen politischen Dimension besteht eine Pflicht, dass der Bundesrat seine Entscheidungen nachvollziehbar macht und nachher belegt werden kann, wie es zu diesem Entscheid gekommen ist.
Aber dies könne kaum durch eine Vorschrift, alle Diskussionen zu protokollieren, erreicht werden.
Musik.
Der israelische Angriff auf die Gaza-Hilfsschiffe von vorletzter Nacht wird auch heute noch heftig kritisiert. Augenzeugen, die reden dürfen, gibt es vorläufig erst wenige. Israel hält einen großen Teil der etwa 700 Passagiere, die an Bord der Schiffe waren, fest. In Deutschland haben sich wenige Zeugen zu Wort gemeldet, zum Beispiel der frühere linke Bundestagsabgeordnete Norman Pech.
Wir haben uns nicht auf einen derartigen Angriff vorbereitet, haben wir überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Wir haben gesagt, sie werden uns abdrängen, sie werden uns auch kontrollieren und es war von Anfang an klar, keine Gewalt.
Und trotzdem sind beim israelischen Einsatz mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen. Israel gerät derweil international immer stärker unter Druck. Besonders scharfe Worte kommen vom langjährigen Verbündeten Israels, von der Türkei. Der Bericht von Werner van Gent.
Die Türkei sei im Krieg. So wenigstens sieht es heute der größte Teil der Türken und Türkinnen. Und es handele sich dabei um einen Krieg, in den ihr Land von einem verräterischen, hinterlistigen Feind hineingezogen worden sei. So lauten die Kommentare und so lautet auch die Quintessenz dessen, was Ministerpräsident Erdogan heute im Parlament zu sagen hatte. Erdogan hat in diesem Krieg die Führung übernommen. Zunächst hat er nämlich den Nationalen Sicherheitsrat zu einer Krisensitzung zusammengerufen. In diesem einflussreichen Gremium sitzen neben der politischen Führung auch die wichtigsten Militärs sowie die Führung der Geheimdienste. Was beschlossen wurde, blieb geheim. Umso offener die Sprache Erdogans gleich anschließend im Parlament.
Tamamen açık denizde ve uluslararası sularda bir gemiye müdahalede bulunmak, kan akıtmak.
In internationalen Gewässern auf einem Schiff zu intervenieren, Blut zu vergießen und ein Gemetzel zu veranstalten, das sei ganz offen gesagt der reinste Staatsterror. Und gleich darauf doppelte Erdogan nach.
Türkiye'nin dostluğu ne kadar kıymetliyse, düşmanlığı da o kadar şiddetlidir.
So wertvoll die Freundschaft der Türkei sei, so heftig könne ihre Feindschaft sein. Das war wohl auch das Leitmotiv der fast einstündigen Ansprache, die einstige enge Freundschaft zwischen der Türkei und Israel, die jetzt zu Ende gegangen sei. Israel solle die Geduld der Türkei nicht aufs Spiel setzen, drohte Erdogan. Israel müsse mit den Konsequenzen rechnen. Und dann wurde er noch deutlicher. Die Türkei sei nie antisemitisch gewesen, doch jetzt sei es an das israelische Volk zu beweisen, dass es den Frieden wolle. Dass er ganz am Schluss das türkische Volk zu Ruhe und Besonnenheit aufrief, dürfte die rund 20.000 Juden in der Türkei kaum beruhigt haben. Noch Mitte der 90er Jahre betrachtete vor allem Washington die enge militärische und wirtschaftliche Partnerschaft zwischen der Türkei und Israel als hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass sie doch möglich sei, die friedliche Koexistenz zwischen Israel und einem mehrheitlich muslimischen Land. Der Gaza-Krieg hat dieser Annäherung dann aber ein ziemlich abruptes Ende bereitet. Ankara stehe daran, hatte Erdogan bereits am Davoser Wirtschaftsgipfel anfangs 2009 keinen Zweifel mehr bestehen lassen, voll auf der Seite der Bevölkerung in Gaza. Außenpolitisch äußerte sich die neue Politik Erdogans auch darin, dass er demonstrativ die Nähe zum Israel-Hasser Ahmadinejad suchte und diese Nähe auch fand. Seither hat sich Erdogan rhetorisch eingeschossen auf den einstigen Freund. Verächtlich rief er heute aus:
Türkiye yeni yetme köksüz bir devlet değildir.
Die Israelis hätten das Lügen zur Staatspolitik gemacht, die Türkei sei aber ihre Lügen überdrüssig. Bei aller Rhetorik ist die Frage noch offen, was Erdogan nun unternehmen will. Im Gespräch ist, dass er die Entsendung neuer Schiffe nach Gaza persönlich unterstützen wolle. Im Parlament hat er diesbezüglich keine konkreten Antworten gegeben. Es hieß nur ziemlich vage:
Yalan söylemeyi devlet politikası haline getiren, artık sizin bu yalanlarınızdan bıktık. Bıktık.
Die Türkei sei kein neues Staatsgebilde ohne Wurzeln. Die Türkei wisse genau, was zu tun sei. Im vollzähligen Plenum und beim Publikum auf den vollbesetzten Zuschauertribünen reichte dies aus. Erdogan bekam für seine markigen Worte jedenfalls eine dreiminütige Standing Ovation.
Langer Applaus für die sehr scharfen Worte aus Ankara gegen Israel. Aber nicht nur von dort wird kritisiert, aus aller Welt wird Israel in unter Beschuss genommen. Selbst die USA haben die UNO-Resolution gegen Israel unterstützt. Das hat Seltenheitswert. Der jüdische Staat befindet sich also wieder einmal im Abseits. Ich habe darüber mit Avi Primor geredet, dem ehemaligen Botschafter Israels in Deutschland. Er ist heute Präsident der Israelischen Gesellschaft für internationale Beziehungen. Erste Frage an Avi Primor. In was hinein hat sich Israel da manövriert?
Erstens hat Israel verschiedene Fehler gestern begangen. Die sind operationelle Fehler der Streitkräfte, die die Lage falsch eingeschätzt haben und die falsch agiert haben, auch ein bisschen unter Überraschung. Diese Fehler haben zu einer sehr schmerzlichen Tragödie geführt und auch für sehr, sehr viel Schaden für den Staat Israel weltweit. Und Israel ist ja sehr von den internationalen Beziehungen abhängig. Aber das ist eigentlich ein Ergebnis aus einer falschen, langjährigen Politik, die Politik der Belagerung des Gazastreifens, von der man sich sehr viel versprochen hat, aber die kein Ergebnis hatte und nur Schaden angerichtet hat.
Bleiben wir zuerst bei der Aktion von gestern. Sie haben gesagt, da seien Fehler passiert. Wer hat welche Fehler gemacht?
Die Armee hat falsch die Passagiere des Schiffes eingeschätzt. Sie dachten nicht, dass die teilweise bewaffnet wären. Die Soldaten haben in Wirklichkeit überhaupt keinen Widerstand erwartet. Und da es Widerstand gab, dachten sie, sie müssten sich verteidigen und haben die Waffen benutzt, die sie eben zur Verfügung hatten. Und das hat zu dieser Tragödie geführt.
Sie sagen, die Leute auf diesen Schiffen seien bewaffnet gewesen. Was man gesehen hat, das waren Steinschleudern und ähnliche Sachen, nicht mehr. Ist das nicht eine Überreaktion, die da passiert ist von Israel?
Das war nach Keulen. Mit einer Keule kann man einen Kopf zerbrechen. Es gab auch zwei Pistolen. Man hat auch von manchen Soldaten mit Gewalt ihre Waffe weggenommen und sie benutzt. Egal, die Leute haben sich nicht freiwillig ergeben, wie man es erwartet hat. Dass sie mit Gewalt die Soldaten empfangen haben, haben die Soldaten nicht gewusst, haben es nicht erwartet und haben deshalb so reagiert, wie sie reagiert haben. Und das Ganze war ein Fehlschlag von Anfang an bis zu Ende.
Aber Israel hat außerhalb eigenen Territoriums agiert, in internationalen Gewässern.
Bitte vergessen Sie es nicht, dass wir im Kriegszustand leben. Unsere Situation ist mit keiner anderen Situation weltweit heute vergleichbar. Mit den meisten Nachbarn Israels leben wir immer noch im Kriegszustand. Im Gazastreifen führen wir einen echten Krieg und werden von einem Terrorkrieg angegriffen. Unter solchen Umständen verteidigt man sich, wie man es für richtig hält. Krieg wird auch auf internationalen Gewässern geführt. Die Frage ist, ob der Kriegszustand gerechtfertigt ist, ob diese ganze Situation gegenüber dem Gazastreifen gerechtfertigt ist. Aber die Situation, in der die Streitkräfte sich befunden hat, ist eine normale Situation des Kriegszustandes und die Armee kann nicht anders reagieren.
Das mag ja stimmen, was Sie sagen mit dem Kriegszustand, aber diese sechs Schiffe, die da daherkamen, das war keine wirkliche Gefahr, dass da ein Angriff passiert.
Nein, aber das waren Schiffe, die Hilfe dem terroristischen Feind bringen wollten, dem Feind, der offen sagt, dass er den Staat Israel zerstören will, der in seinen Dokumenten Antisemitismus predigt. Also das war keine friedliche Sache.
Israel hat als ein Ziel der Aktion genannt, Aufmerksamkeit für die Situation in Gaza zu verhindern und hat jetzt das Gegenteil erreicht.
Ich glaube, dass Israel alles versaut hat. Ich wäre der Meinung, man sollte die Schiffe bis auf den Gazastreifen zulassen und dann unter unserer Kontrolle die Ware aus den Schiffen in den Gazastreifen bringen, weil wer kontrolliert denn die Küste des Gazastreifens? Nicht die Palästinenser, sondern wir. Also hätten wir das in Empfang nehmen können und das weiter an die Behörden in dem Gazastreifen leiten und dann hätten wir auch ein anderes Image gehabt. Wir brauchen Ruhe entlang der Grenze des Gazastreifens, damit die Gazaleute unsere Dörfer und Städte nicht mit Raketen beschießen. Und wir brauchen natürlich auch unseren verschleppten Soldat zurück. Und die Hamas-Leute brauchen dringend eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung in Gaza. Diese Bevölkerung lebt wirklich im Elend. Und das ist sogar eine Untertreibung, wenn ich Elend sage.
Trauen Sie das der aktuellen Regierung zu, dass sie eine andere Politik entwickelt, die in eine andere Richtung führt?
Ich glaube nicht, dass die heutige Regierung in der Lage ist, irgendetwas zu ändern in irgendwelche Richtung. Wie eine Vereinbarung zwischen Israelis und Palästinensern aussehen soll, wissen wir ganz genau. Die Frage ist, wie setzt man das in die Tat um? Und das kann nur mit Hilfe bzw. mit Druck aus dem Ausland kommen. Wenn vor allem Washington sich nicht in Bewegung setzt, sondern immer nur noch Lippenbekenntnis zollt, dann wird nichts passieren. Und nichts passieren heißt, dass irgendwann das Ganze in einen Krieg ausbricht.
Das war Avi Primor, Israels früherer Botschafter in Deutschland. Hier im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS geht es weiter mit diesen Themen. Ein altes Versprechen, EU-Perspektive für Balkanländer. Ein Untergangsprophet, der nicht Pessimist sein will, Nouriel Roubini. Und ein Jubilar im Tief, CNN wird 30. Bosniens Hauptstadt Sarajevo erhält morgen hohen Besuch aus der EU, aus Brüssel. Außenkommissarin Catherine Ashton reist an und mit ihr fast alle Außenminister der EU-Länder. Die EU will den dort versammelten Vertretern der Balkanländer ein altes Versprechen erneuern, dass die Westbalkanstaaten durchaus Platz in der EU haben. Das mag erstaunen, denn es ist ein offenes Geheimnis, dass die EU eine gewisse Erweiterungsmüdigkeit hat. Kommt dazu, dass sie selbst bereits genug beschäftigt ist mit wirtschaftlichen Problemen und die Balkanländer untereinander nach wie vor Zwistigkeiten haben. Der Bericht vom Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller.
Noch im Jahr 2000 war es kein Problem, Staatschefs wie Chirac, Schröder und Blair an den Zagreber Balkangipfel zu bringen. Das war ein Jahr nach Ende des Kosovo-Krieges. Damals wurde dem Balkan die sogenannte europäische Perspektive versprochen. 10 Jahre später werden nicht einmal alle 27 EU-Außenminister anwesend sein. Das Interesse am Westbalkan ist weg, da Bruderkriege wie in den 90er Jahren nicht mehr erwartet werden. Viele Probleme aber sind geblieben. Korruption, Grenzstreitigkeiten, Kriminalität und alter Hass. Gerade deshalb sei eine neue Dynamik vonnöten, sagt Valentin Insko, der Sondergesandte der EU in Bosnien und hoher Repräsentant der internationalen Gemeinschaft.
Diese Konferenz soll helfen, dem Balkan wieder neue Energie zu geben, ja, neue Dynamik und den Ländern zu sagen, ja, ihr seid willkommen, Europa klopft auf eure Tür. Ihr müsst natürlich eure Hausaufgaben machen, aber dann werdet ihr auch diesem Club angehören.
Alle sind sie gierig auf einen schnellen EU-Beitritt. Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Albanien, Montenegro, Kosovo und Serbien. Außer Kroatien werde aber realistischerweise keines dieser Länder den Beitritt vor 2020 schaffen, prognostiziert Valentin Insko. Und bevor diese Staaten überhaupt an Beitritt denken könnten, müssten sie zu regionaler Zusammenarbeit und zur Versöhnung bereit sein. Das seien Zwillingspaare, meint Insko.
Und das erste Mal seit dem Krieg haben wir ein wirklich gutes regionales Setup, ja, einen wirklich guten regionalen Rahmen.
Damit spricht Insko insbesondere die Initiativen des neuen kroatischen Präsidenten Ivo Josipovic an. Er bemühte sich in den vergangenen Monaten aktiv um Versöhnung unter den ehemaligen Bruderstaaten. Die Präsidenten Bosniens, Kroatiens und Serbiens haben sich letzthin mehrmals getroffen und das serbische Parlament verurteilte in einer Resolution das Srebrenica-Massaker. Das sind neue, noch zaghafte Bewegungen auf dem Balkan. Umgekehrt aber musste Serbien diplomatisch gehätschelt werden, damit es den Auftritt des Kosovo-Außenministers an der Sarajevo-Konferenz akzeptiert. Serbien wollte nicht teilnehmen, wenn der Kosovo in Sarajevo als unabhängiger Staat erscheint. Was zur Folge hat, dass an der morgigen Balkankonferenz die Minister ohne Amts- und Staatsbezeichnung auftreten werden. Diese Lösung ist der kleinste gemeinsame Nenner, damit überhaupt ein Treffen möglich wird. Aber immerhin eine erste Begegnung zum freien Gedankenaustausch. Wenn diese Hauptprobe gelingt, könnte später eine zweite Konferenz dann auch konkrete Resultate bringen.
Er hatte die Finanzkrise vorausgesagt und wurde so zum Star der Ökonomenzunft. Selbst Hollywood wurde auf ihn aufmerksam. Oliver Stone bat ihn, in seinem neuesten Werk über Wall Street und das Geld, das nie schläft, vor die Kamera. Die Rede ist von Nouriel Roubini. Der New Yorker Wirtschaftsprofessor hatte schon im Herbst 2006 prophezeit, was seither an den Finanzmärkten geschah. Jetzt legt er ein Buch vor. Krisenökonomie heißt es in der englischen Originalfassung, auf Deutsch noch alarmierender, das Ende der Weltwirtschaft. Denn Roubini blickt auch heute düster in die Zukunft. Markus Mucklin hat ihn in Frankfurt an einem Mediengespräch getroffen.
Als Dr. Doom wird er gehandelt, als Mann des Untergangs. Das sei zwar ein hübscher Spitzname, meint Nouriel Roubini, doch man verkenne, dass er nicht Pessimist sei, sondern Realist.
Dr. Doom, it's a cute nickname, but I'm not either an optimist or a pessimist. I'm trying to be sensible and realistic.
Die Entwicklungen der letzten 3 Jahre geben dem New Yorker Professor recht. Er sagte das Platzen der Immobilienblase und die Rezession voraus. Auch jetzt, 1,5 Jahre nach dem Wall Street Crash, versprüht Roubini wenig Optimismus.
The global economic outlook is becoming more cloudy and the global recovery is becoming more shaky. First of all, I worry about already anemic growth in the Eurozone leading to almost zero growth.
Die Aussichten hätten sich wieder verdüstert, der Wiederaufschwung sei wackelig, den Euro-Ländern sagt er Stagnation voraus. Die Europäer müssten sparen, keine Frage, nur bedeutet dies, dass der Aufschwung im Keim erstickt werde. Die allseits geforderten Reformen in Griechenland, Spanien, Portugal, Italien und anderswo würden sich bestenfalls in 5 Jahren auszahlen. Nur etwas könnte kurzfristig helfen. Ein noch schwächerer Euro, meint Nouriel Roubini provokativ und setzt sich damit klar ab von den vielen Klagen über die Euro-Schwäche.
The only other way in which you can restore competitiveness is through a continued further weakening, gradual but progressive, of the value of the euro. Over the next few months, it may go towards parity. That's necessary. That's also desirable.
Die Euro-Länder würden nur wieder wettbewerbsfähig, wenn der Wert des Euro in den nächsten Monaten auf das Niveau des US-Dollars sinke. Das sei nötig und wünschenswert. Die Euro-Schwäche als Chance Europas also. Die Krise aber ist noch nicht vorbei. Die Weltwirtschaft sei vielmehr gefangen in einem Teufelskreis.
A crisis that started from too much debt and leverage in the private sector now has led to socialization of these losses and too much deficit and debt of the public sector. And now governments have to be bailed out by international organizations.
Zuerst sei die hohe Verschuldung des privaten Sektors das Problem gewesen. Die Sozialisierung der Bankenverluste habe zu einer massiven Überschuldung der Staaten geführt, die nun von internationalen Organisationen wie dem Währungsfonds und der EU gerettet werden müssten. Schließlich drohe der Bankrott einzelner Staaten, wodurch private Kreditgeber wieder in Gefahr geraten könnten. Der Kreis schließt sich und es zeigt sich, ein Ende der Krise ist noch ziemlich fern. Nouriel Roubini geht aber noch weiter und stellt fest, dass Finanzkrisen in der jüngsten Entwicklung des Kapitalismus zu einer festen Größe geworden seien. Sie bildeten nicht die Ausnahme von der Regel, wie die herkömmliche wirtschaftswissenschaftliche Lehre noch immer behaupte.
They're supposed to be occurring once every 50-100 years. Unfortunately now are occurring more frequently than before. They're more virulent, they're more damaging, and the overall cost of them are huge.
Man habe angenommen, dass solche Krisen nur alle 50 bis 100 Jahre passieren. Unglücklicherweise treten sie nun viel häufiger und heftiger auf, was hohe wirtschaftliche und soziale Kosten verursache. Weniger Arbeitsplätze, geringere Einkommen, höhere Staatsausgaben. Deshalb sei es dringend nötig, die Logik und die Mechanismen hinter den Krisen zu klären. Die Geschichte liefere dafür genügend Anschauungsunterricht. Ob Krisen vor 150, vor 80 oder auch vor gut 10 Jahren, sie ähneln sich in mancher Hinsicht. Geld ist billig verfügbar, Finanzinstitute expandieren gewaltig und werden ungenügend überwacht, es bilden sich Blasen auf den verschiedenen Finanzmärkten, Länder verschulden sich massiv bei ausländischen Kreditgebern. Wo das passiert, kommt es zum Kollaps. Das bedeutet aber, sagt Roubini, dass Krisen voraussehbar und auch vermeidbar wären.
One of the lessons is exactly that they are predictable and they are not only predictable, but they are also preventable.
Nouriel Roubini hat präzise Vorstellungen, was zu tun wäre. Vieles tönt ähnlich wie bei den Vorschlägen der Ländergruppe der G20. Mehr Eigenkapital für Banken, strikter regulierte Wertpapiermärkte, die Überwachung der Ratingagenturen und eine Reform der krankhaften Vergütungsstruktur. Eines sei aber ganz besonders wichtig. Großbanken sollten nicht mehr wie Finanzsupermärkte alle Arten von Geschäften gleichzeitig tätigen dürfen. Man müsse sie zerschlagen.
These institutions not only becoming too big to fail, but now they're becoming too big to be saved and too big to be bailed out. Third of all, they're becoming also too big and too complex to be managed.
Die Finanzinstitute seien nicht nur zu groß, als dass sie bankrott gehen dürften, sie seien auch zu groß, weil es zu teuer sei, sie zu retten. Und sie seien auch zu komplex und könnten deshalb nicht wirklich seriös geführt werden. Stabilität sei nur zu haben, wenn das Finanzsystem entflochten werde. Es gelte, undurchlässige Brandmauern zu errichten zwischen Kundenbanken, Investmenthäusern und auch Hedgefonds. Es gibt Ansätze zu solchen Reformen in den USA und in Europa, doch sie sind noch nicht in Kraft gesetzt und es besteht die Gefahr, dass die Vorschläge noch verwässert werden. Derweil frönt das Bankenbusiness bereits wieder dem schnellen Geld. Es wolle noch immer nicht die Lehren ziehen aus der Krise.
I fear we may not have learned the lessons of the recent past, and unless we change the system to make it more stable, better supervised and regulated, we may be planting today the seeds of the next economic.
Es werde schon wieder der Samen für die nächste Krise gesät. Nouriel Roubini warnt schon wieder, wie vor knapp 4 Jahren. Den Ruf des Mr. Doom wäre deshalb nicht so schnell loswerden.
Nouriel Roubinis Blick in die Zukunft. Markus Mucklin hat den US-Ökonomen getroffen. Talk-Moderator Larry King, ein Urgestein des amerikanischen Nachrichtensenders CNN, ist in die Jahre gekommen. Seine Quoten fallen. Und Christian Amanpour, die weltberühmte Kriegsreporterin, verlässt ihren Sender und geht zum Konkurrenten ABC. Ausgerechnet im 30-Jahr-Jubiläum ist der Stern von CNN am Sinken. Dabei revolutionierte der Non-Stop-Nachrichtensender einst das amerikanische Fernsehen und das Politgeschäft. ARD-Korrespondentin Sabine Müller.
Das Erste, was die CNN-Zuschauer am 1. Juni 1980 sahen, war der stolze Sendervater Ted Turner.
I dedicate the news channel for America, the cable news network.
Seine Vision war kühn. Er wollte Amerika den ersten reinen Nachrichtensender der Welt bringen. 24 Stunden am Tag, nichts als News.
Good evening, I'm David Walker.
And I'm Lois Hart. Now here's the news.
Die Branche amüsierte sich über den Newcomer, der mit limitiertem Budget und vielen unerfahrenen Kräften live über die ganze Welt berichten wollte.
We were known as the Chicken Noodle Network.
Der abfällige Spitzname Chicken Noodle Network blieb CNN noch eine ganze Weile erhalten, während die Mitarbeiter schufteten, um sich einen guten Ruf zu erarbeiten und tatsächlich immer dabei zu sein, wenn Nachrichten passierten.
Looks like a couple of the solid rocket boosters blew away from the side of the shuttle.
CNN übertrug als einziger Sender live, wie 1986 die Raumfähre Challenger beim Start explodierte und 7 Astronauten starben. Nachrichten waren auf einmal hautnah und jederzeit verfügbar. Niemand musste mehr Punkt 18.30 Uhr vorm Fernseher sitzen, um die Abendnachrichten nicht zu verpassen. CNN hat grundlegend verändert, wie wir Nachrichten konsumieren und wie sie berichtet werden, im besten wie im schlechtesten Sinne. Wir bekommen heute mehr Nachrichten geliefert als je zuvor und reichlich News, die eigentlich gar keine sind. Oder braucht wirklich jemand stundenlange Live-Bilder davon, wie der mordverdächtige O.J. Simpson mit seinem weißen Geländewagen durch Los Angeles flüchtet? Das Ereignis, das CNN auf alle Fernsehschirme brachte, war der erste Golfkrieg 1991.
We did not see any aircraft around, but we did hear the alarm sirens.
In den ersten Stunden der amerikanischen Angriffe auf das Regime von Saddam Hussein hatte CNN als einziger Sender Korrespondenten in Bagdad, die live berichteten. Im Golfkrieg wurde auch der Begriff CNN-Effekt geprägt. Damit waren die Auswirkungen gemeint, die die 24-Stunden-Berichterstattung auf die Politik hat. Politik funktioniert jetzt ganz anders als früher, sagt TV-Experte Bob Thompson. Denn Politiker stehen rund um die Uhr unter Beobachtung und unter dem ständigen Druck, liefern zu müssen. Seit Anfang der 90er Jahre hat CNN zunehmend Konkurrenz bekommen. Weltweit und vor allem auf dem Heimatmarkt. Hier hat das Urgestein schwer zu kämpfen, fällt zunehmend hinter seine Rivalen Fox News und MSNBC zurück. CNN wird als politisch vergleichsweise neutraler Sender wahrgenommen und präsentiert sich auch so.
I'm a lifelong Democrat. That's why I watch Anderson Cooper 360 on CNN.
Aber zurzeit wollen die meisten Zuschauer offensichtlich keine Neutralität, sondern stramm konservativ oder liberal ausgerichtete Sender. Das merkt CNN sowohl bei den Quoten als auch bei den Einnahmen. Und so ist CNN heute zwar gerade mal 30, hat aber schon eine ausgewachsene Midlife-Crisis.
Das war ein Bericht von Sabine Müller. Und das war's vom Echo der Zeit für heute. Die aufdatierte Zweitausgabe hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle. Ab 19 Uhr gibt's das Echo der Zeit auch online und zum Herunterladen als Podcast im Internet unter drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung war Marcel Jecke. Für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.